NDR Info. Redezeit.
Das ist die Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Bohmann. Worüber reden wir? Wir reden über Windkraft heute Abend. Präziser gesagt, wir reden über den Bau von Windkrafträdern. Sie sind ja das Symbol für saubere Energie. Angefangen hat das alles in den 80er Jahren, 1980, mit einem Windenergiepark an der Westküste mit 30 Windmühlen, drehten sich damals an dieser Küste. Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Technik und die Folgen kennen wir. Das Geschäft mit den Windrädern boomte, ja, bis es den Bürgern dann irgendwann zu viel wurde. Da war von Verspargelung der Landschaft die Rede. Und wer sich heute der Küste nähert, erlebt kaum noch einen unverbauten Horizont. Die Akzeptanz der Bürger ist inzwischen ein Problem geworden, denn in Dörfern und Gemeinden wird heftig gestritten. Wir wollen heute Abend darüber reden, Strom aus Windkraft ja, aber wie kann man es besser planen? Wie kann man die Produktion regulieren? Stichwort das Erneuerbare Energiengesetz 2017. Und wir müssen auch darüber reden, wie steht es eigentlich mit der Bürgerbeteiligung, wenn es um den Bau von Windkrafträdern geht. 0800 441777, Ihre Meinung, Ihre Erlebnisse, rufen Sie uns an.
Den weiteren Ausbau der Windenergie halte ich auf einer Skala von 1 bis 10 so sinnvoll wie eine 9,5, würde ich sagen. Um auf die ganzen dreckigen Energiequellen wie Kohle, die risikoträchtigen wie Atomkraft verzichten zu können letztendlich. Ob das jetzt hässlich in der Gegend rumsteht oder nicht, würde ich erstmal als zweitrangig erachten.
Auch wenn es natürlich schön wäre, am Deich zu leben und nur den Blick aufs Meer zu haben und jetzt hat man noch das Windrad daneben, ist natürlich unschön. Aber ich möchte auch nicht neben dem Kohleschlott wohnen.
Also ich würde sagen, wenn Sie die Solarenergie ausbauen würden, die macht keinen Krach und die ist auch nicht so pottenhässlich. Die Windräder, wenn man da oben nach Eiderstedt kommt, also es ist ja schrecklich. Die ganze Gegend ist verbaut. Wenn man nicht betroffen ist, sagt man okay mit den Windrädern. Aber ich verstehe die Leute, die sich dagegen verwehren.
Offshore sehen wir ja an den Küsten, wie das aussieht. Schweinswale, die ganzen Tiere leiden darunter. Ist noch gar nicht alles erforscht, ob die nicht gestört werden in ihren Wanderungen etc. Meine Einstellung ist ja immer, schafft euch nicht so viel Elektrogeräte an, dann brauchen wir auch nicht so viel Energie.
Grundsätzlich finde ich den Einsatz von Windenergie super. Man muss sich natürlich überlegen, wie transportiert man die Energie dann? Das ist ja das große Thema. Und gibt es schon irgendwie Medien, um diese Energie zu speichern? Genau wie bei Sonnenenergie ist das das große Problem.
Also ich glaube, hier in Norddeutschland haben wir schon genug Windräder. Das Problem ist ja der Weitertransport dieser Energie in den Süden.
Viele Windräder stehen und werden gar nicht genutzt. Vielleicht sollte man da erstmal ansetzen, bevor man mehr baut.
Der Streit um die Windräder, darum geht es heute Abend. Ist der Ausbau noch sinnvoll, fragen wir. Erste Stimmen gesammelt von Silvia Buckel. Ja, und es ist natürlich auch die Frage, reichen eigentlich die Netzkapazitäten, um den produzierten Windstrom zu transportieren? Wie steht es um Offshore, sprich Windmühlen, ins Meer zu pflanzen? Über all das reden wir. 0800 441 777 ist unsere Telefonnummer. Professor Dr. Gernot Klepper, er ist Energieexperte am Institut der für Weltwirtschaft in Kiel. Guten Abend, Herr Klepper.
Ja, guten Abend.
Herr Klepper, Sie haben den Überblick über die Energie und über die Energiewirtschaft im ganzen Land. Könnte man behaupten, haben wir im Moment im Oktober 2016 genügend Windstrom?
Im Augenblick haben wir bestimmte Mengen, die in das System eingespeist werden. Aber man muss das ja vor dem Horizont sehen, dass wir Verpflichtungen haben und uns selbst verpflichtet haben, die Energiewende voranzutreiben. Das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung für 2050 wird gerade diskutiert und dort wird festgelegt, dass die Energiewende 80% der Treibhausgasemissionen reduzieren soll. Mhm. Das bedeutet, dass wir in den nächsten 10, 20 Jahren den Strom nahezu komplett auf erneuerbare Energien umstellen müssen. Und da ist zurzeit die Windkraft die günstigste Energieform. Wenn wir uns die anderen ansehen, Solarstrom ist nur halb so viel, weniger als halb so viel als die Windenergie im Augenblick, ist auch sehr viel teurer. Und Wasserkraft haben wir nur sehr wenig. Biomasse wollen wir auch nicht unbedingt ausweiten. Es bleibt also nicht viel mehr als der Wind.
Und im Moment ist der Anteil 13%, der Anteil der Windenergie am gesamten Energieaufkommen. Würden Sie denn sagen, da muss mehr her?
Naja, wir haben 26% erneuerbaren Strom zurzeit im System. Mhm. Und wir müssen auf nahezu 100% kommen. Das ist erstmal schon eine große Zahl. Man muss aber bedenken, dass der Strom ja in der Zukunft noch viel wichtiger werden wird. Wir sprechen über Elektromobilität, wir sprechen über Alternativen für andere fossile Brennstoffe in der Industrie. Das heißt, der Stromverbrauch wird auch noch zunehmen müssen. Das heißt, 100% von noch mehr Strom ist die ganz große Herausforderung und da wird man nicht damit zurechtkommen, wenn man sich nur auf eine bestimmte erneuerbare Energie fokussiert, sondern da muss man alle Quellen nutzen.
Wer das gerne hört, das Wort alle Quellen nutzen, ist Hermann Albers. Er ist Präsident des Bundesverbandes Windenergie. Guten Abend, Herr Albers.
Guten Abend, Herr Bormann.
Herr Albers, auch an Sie die Frage, könnte man behaupten, wir haben im Moment genügend Windstrom?
Herr Professor Klepper hat es ja richtig beantwortet, gerade eben die energiewirtschaftlichen Herausforderungen sind groß. Strom ist heute nur zu 20-25% an den CO2-Emissionen beteiligt. Die größeren Felder, die noch zu beackern sind, ist das Thema Wärme und Wärmeemissionen und auch die Mobilität, die ja auf elektrischen Antrieb umgestellt werden soll, um CO2 zu sparen. Also insofern haben wir noch den größeren Weg vor uns, den wir zu gehen haben.
Welche Rolle wird der Windstrom dann spielen?
Ja, der Windstrom ist in der Tat natürlich gerade in Norddeutschland die günstigste Ressource. Wir sind dabei, die Effizienz zu verbessern, mit weniger Turbinen mehr Strom zu produzieren. Und ich glaube, das wird auch ein wichtiger Weg sein, um die Akzeptanz und das Gespräch mit den Bürgern aufrechtzuerhalten. Neben der ganz wichtigen Grundlage, die Bürger selbst an diesem Prozess der Energiewende in Deutschland und auch im Norden zu beteiligen.
Akzeptanz ist ein Stichwort, Bürgerbeteiligung ist ein Stichwort. 08000 441777, wenn Sie Bürger sind und die Akzeptanz womöglich nicht mehr haben und auch Bürgerbeteiligung in Frage stellen, dann rufen Sie uns an. Aber eine Frage noch, Herr Albers. Sie sind natürlich vom Bundesverband Windenergie. Wir haben das gehört, im Moment sind 13% deutschlandweit ist Windenergie. Wie viel hätten Sie denn gern?
Ja, die Frage bemisst sich sozusagen von der Bedarfsseite aus. Die Bundesregierung hat in Paris bei dem Weltklimaabkommen im Dezember eine sehr weitreichende Zusage gemacht, nämlich dass die Temperatur auf der Erde nicht mehr als maximal 1,5 bis 2 Grad ansteigen soll. Und ich glaube, das ist auch für den Norden eine ganz wichtige klimapolitische Voraussetzung, weil der Norden ist in weiten Teilen Flachlandgebiet. Städte wie Hamburg, Bremen oder auch die Westküste Schleswig-Holsteins wären gar nicht zu halten, wenn wir dieses klimapolitische Ziel nicht im Auge
haben. Machen wir es wieder ein bisschen kleiner. Meine Frage war, im Moment sind es 13%. Sie vom Bundesverband Windenergie, von wie viel Prozent träumen Sie?
Ja, wir träumen in Summe der erneuerbaren Energien von 100%.
Sie sind der Vertreter der Windenergie.
Richtig. Und heute nimmt die Windenergie etwa ein Drittel der erneuerbaren Stromproduktion ein mit den 13%. Und ich glaube, bei diesem Verhältnis wird es auch wohl bleiben müssen.
Wollen Sie nicht mehr? Sie müssten doch als Verband eigentlich dafür plädieren, wir wollen viel mehr Windenergie.
Nein, ein Drittel der auszubauenden erneuerbaren Energien mit dem Ziel 100% Strom aus erneuerbaren Energien müsste ganz sicher dann Windenergie sein. Und das heißt, der Anteil von 13% müsste mathematisch auf 33-40% ansteigen. Allerdings kommt natürlich dazu, dass das Thema Effizienz, nämlich die sinnvollere, sparsame Nutzung von Energie und am Ende auch Strom eine große Herausforderung ist.
Gut, wir merken, wir haben viele Facetten bei diesem Thema. Da gibt es die Facette Energie sparen, das ist das eine. Dann gibt es die anderen regenerativen Energien. Wir wollen heute Abend in der Hauptsache über Windkraft reden. Harald Frauenknecht ist Vorstandsmitglied Vernunftkraft Niedersachsen, Landesverband Landschaftsschutz. Guten Abend, Herr Frauenknecht.
Guten Abend, ich grüße die Runde.
Sie haben eben Herrn Albers gehört, der spricht von 33%. Das ist so eine Traumzielmarke, wenn es um die Windkraft geht, im Gesamtmix der erneuerbaren Energien. Wie geht es Ihnen mit der Zahl?
Bin ich erstmal sprachlos wegen der Begriffe erneuerbare Energie. Die gibt es nicht. Physikalischer Unsinn.
Wie würden Sie das nennen?
Jede Energie ist endlich. Auch die, die der Wind bereitstellt, ist endlich, weil dafür Landschaft verbraucht wird.
Ja.
Also es gibt keine erneuerbare Energie. Mir sind noch andere Dinge aufgefallen, die mir Ärger bereiten. Ich lehne auch den Begriff der Energiewende ab. Es gibt keine Energiewende, denn es gibt kein bisschen CO2-Einsparung. Die Energiewende ist ein rein politischer Begriff zur Rettung Angela Merkels, nachdem sie die Verlängerung der Atomlaufzeiten, Kraftwerkszeiten zurücknehmen musste nach Fukushima.
Herr Frauenknecht, bleiben wir mal bei der Windkraft. Vernunftkraft Niedersachsen nennen Sie sich und wir haben das eben gehört. Es wird zu mehr Windkraft kommen, das heißt, es werden auch mehr Windkrafträder wahrscheinlich im Land aufgebaut werden. Wie stehen Sie dazu?
Es wird nicht zu mehr Windkraft kommen, dafür würden die Bürgerinitiativen, die es in ganz Deutschland, aber insbesondere in den besonders betroffenen Gebieten Schleswig-Holstein und Niedersachsen gibt, sorgen.
Wie werden Sie das machen?
Indem wir Widerstand leisten. Und dieser Widerstand ist literarisch sehr schön beschrieben von Botho Strauß. Ich hoffe, Sie haben so viel Zeit. Es sind nur ungefähr 10 Zeilen.
Geben Sie uns Botho Strauß.
Noch spärlicher an der Zahl als stille Leser von Gedichten sind diejenigen, die sich vor Schmerz krümmen, wenn sie sehen, wie mitten im Frieden eine vom Dichter besungene Landschaft verheerend vor ihnen liegt. So gemein und hochmütig, so um sich greifend und im Unmaß aufragend, Horizonte sperren, rücksichtsloser als Feuersbrunst, Rodung und Industrialisierung zusammen.
Ich danke Ihnen für die literarische Formulierung des Problems. Wir kommen darauf, ob diese Landschaft verschandelt wird und was die Bürger dazu sagen. 08000 441 77 ist unsere Telefonnummer. Und Rainer Ebeling aus Angermünde ist am Telefon. Guten Abend, Herr Ebeling.
Ja, schön, einen wunderschönen guten Abend nach Niedersachsen.
Ihre Meinung?
Ja, ich habe eigentlich eine Frage an den Energieexperten. Ich frage mich, warum der Windkraftausbau nicht gestoppt wird, beziehungsweise von diesen Experten nicht so gefordert wird. Weil wir sehen es doch, dass der weitere Ausbau in eine Sackgasse führt. Die Windkraft als Technologie ist keine Alternative, um konventionelle Kraftwerke zu ersetzen. Die steigenden Ready-Patch-Maßnahmen zeigen...
Was ist Ready-Patch?
Ready-Patch sind diese Netzeingriffe, um diesen Überschussstrom abzuregeln, beziehungsweise die Netze abzuschalten. Das kostet einen Haufen Geld. Das hat 1 Milliarde Euro letztes Jahr gekostet und zeigen, wie schwierig es ist, diesen Zappelstrom überhaupt zu handeln. Mhm. Und der Ausgleich erfolgt eigentlich nur durch den Im- und Export. Das heißt, es führt in eine Sackgasse. 27.000 Windkraftanlagen, die jetzt in Deutschland stehen, haben noch kein einziges konventionelles Kraftwerk abgeschaltet, haben noch kein einziges Gramm CO2 eingespart und gehen zu Lasten von Mensch und Natur. Es werden immer mehr größere Kompromisse im Naturschutz und für die Menschen finden immer mehr statt für eine nicht alternative Technologie.
Ebeling, lassen Sie uns Herrn Klepper fragen. Er ist der Energieexperte in der Runde. Wie steht es damit? Inwiefern sorgt die Windkraft dafür, CO2 einzusparen und auf der anderen Seite, dass Kraftwerke tatsächlich abgeschaltet werden, weil Windkrafträder gebaut werden?
Die Windkraft spart natürlich CO2 ein, weil sie keine fossilen Brennstoffe verbrennt. Die einzigen fossilen Inputs, die genutzt werden, werden bei der Produktion der Windkraftanlagen emittiert. Und dann läuft die Anlage aber über die Lebensdauer, was auch immer das ist, vielleicht 20, 30 Jahre. Insofern ist das ja klar, dass damit CO2 eingespart werden kann, auch wenn man das über den gesamten Lebenszyklus sieht.
Sie sagen kann. Wird denn inzwischen?
Es wird so, natürlich. Es wird eingespart.
Aber nicht so. Herr Frauenknecht, Sie können gleich widersprechen.
Ja. Es ist ja so, dass die Kraftwerke, insbesondere die Kohlekraftwerke heute und die Gaskraftwerke noch viel stärker nicht mehr so ausgelastet gefahren werden und damit natürlich auch weniger emittieren. Insofern haben die erneuerbaren Energien schon einen Teil der fossilen Energie verdrängt und sie haben natürlich komplett die Nuklearenergie, also den Atomstrom, ersetzen müssen.
Hat denn Herr Ebeling recht, wenn er sagt, es wurde bisher kein Kraftwerk abgeschaltet, weil es die Windenergie gibt? Hat er recht, wenn er von Abschalten
spricht? Kraftwerke werden nicht komplett, natürlich kann man ein Kraftwerk komplett schließen, aber es geht ja darum, mit welcher Auslastung diese Kraftwerke gefahren werden. Mhm. Wir haben im Augenblick das Problem, dass diese Kraftwerke teilweise runtergefahren werden müssen, was die Kosten dieser Kraftwerke erhöht. Und wir haben auf der anderen Seite das Problem, dass der Netzausbau nicht schnell genug vonstatten ging, sodass diese Redispatch-Maßnahmen, die angesprochen worden sind, dass die nötig werden und Geld kosten. Und das, deshalb ist es unbedingt nötig, die Netze besser auszubauen.
Über die Netze reden wir gleich, dass da in den Netzen nicht genug, das machen wir gleich noch gesondert. Herr Frauenknecht, Sie wollten widersprechen bei der Frage CO2-Ausstoß.
Ja, denn im Stromsektor wird derzeit fast gleich viel CO2 ausgestoßen wie vor 5 Jahren. Die Atomkraftwerke, die abgeschaltet werden, sind CO2-neutral. Wir sind alle natürlich gesellschaftlich der Überzeugung, dass das der richtige Weg ist. Aber der Ausbau der Windenergie, und da muss ich Herrn Professor Klepper um Korrektur bitten, wenn ich das falsch sehe. Er sprach vorhin, es seien 26% im System. Im System sind ab und an 26%, vielleicht auch mal 30%, zwischendurch auch mal 0%. Und genau das ist das Problem. Mhm. Das, was uns hier weiß gemacht wird, dass man mit Windenergie einen hochindustrialisierten Staat versorgen könnte mit seinem Energiehunger, ist so daneben, wie es jeder Physiker Ihnen bestätigen kann. Und das ganze System hat ja einzig und allein den Sinn, dass zum Beispiel in diesem Jahr 35 Milliarden umverteilt werden. Von der einen Seite des Windrades, das sind die Stromabnehmer, zur anderen Seite hin, da sind die Stromerzeuger und die Landbesitzer.
Das heißt, da verdienen Leute Geld, Ihrer Meinung nach?
Ja, und zwar, jetzt kommt ein volkswirtschaftlicher Aspekt für mich und damit sehe ich den gesamten Unsinn. Vor 3 Tagen habe ich gelesen, dass die Kreditanstalt für Wiederaufbau festgestellt hat, dass es ein Defizit von 34 Milliarden in Deutschland gäbe bei der Schulsanierung. Mhm. Es ist exakt die Summe, die wir dieses Jahr durch die angebliche Energiewende umverteilen von allen Stromkunden zu wenigen sogenannten erneuerbaren Stromerzeugern. Den Satz muss ich noch eben loswerden, dann ist Schluss. Ich frage mich, wie lange eine Volkswirtschaft diesen Wahnsinn durchhält.
Gut, nehmen wir die Volkswirtschaft mal kurz, klammern wir mal kurz ein, Herr Frauenknecht. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, die Windkraft macht keinen Sinn. Ist das richtig?
Absolut.
Wofür sind Sie dann? Abschalten, abreißen, Spargel wegknicken?
Schauen Sie, die können als Museen stehen bleiben. Da gibt es ja noch mal ein paar Postkarten mit anderen Windrädern. Das mag ja vielleicht auch einige Leute interessieren. Wenn wir über CO2 reden, müssen wir ja überhaupt über einen ganz anderen Sektor sprechen. Ich lade die Zuhörer an, ein 1,20 Meter Maßband zu nehmen und davon 7,5 Zentimeter sich anzugucken. Die 1,20 Meter stehen für die 12 Tonnen, die jeder Bundesbürger an CO2 im Jahr emittiert. Die 7,5 Zentimeter stehen für die 0,75 Tonnen, die durch Strom emittiert werden. Uns wird hier weisgemacht, wenn wir diese 7,5 Zentimeter auf Null setzen, würden wir die Welt retten und die norddeutsche Tiefebene würde nicht im Meer versinken. Das ist doch absurd.
Wir wollen mal wieder Hörer hinzuziehen, nämlich Ute Salzer aus Hiddesdorf. Ist das richtig, Frau Salzer?
Ja, das ist richtig.
Sie haben schon
ich bin Architektin und deswegen schon lange unterwegs bei der CO2-Minimierung durch Wärmedämmung und Solaranlagen.
Ja.
Aber nun kommt die Windkraft zu uns in einem überproportionalen Umfang, obwohl die Raumentwicklungsplanung der Bundesrepublik schon festgestellt hat, in ihrer bundesweiten Analyse, dass der Norden weitestgehend schon zu einer Tabufläche gehört. Aber nun zu der Frage an den Herrn Albert. Ich entnehme in der Zeitschrift Erneuerbare Energie, das Heft 6 2016, da eine Statistik, dass die Prüfergebnisse der hohen Anlagen schon nach 3 Jahren bis zu 75% Mängel aufweisen. Dies ist offensichtlich der schnellen Entwicklung geschuldet, wo die Anlagenentwicklungen so vorangetrieben werden, dass die Mängel eben noch nicht korrigiert werden. Liege ich richtig in meiner Annahme?
Wir klären das. Lassen Sie uns das gleich klären, Frau Salzer. Herr Albers, was sagen Sie dazu, zu diesem Artikel, den Frau Salzer da gefunden hat?
Ja, also Windkraftanlagen sind Maschinenbau. Darin ist Deutschland sehr gut und sehr erfolgreich und zwei Drittel der in Deutschland produzierten Windkraftanlagen werden deswegen auch in der Welt nachgefragt und in der Welt verkauft. Das heißt, auch zwei Drittel der Arbeitsplätze sind in diesem Bereich gesichert. Es ist Maschinenbau und natürlich hat man auch in diesem Bereich Wartungen durchzuführen, Instandhaltung oder auch Reparaturen, die in der Regel im Laufe der Jahre über den wachsenden Verschleiß zunehmen.
Also Sie geben mir recht, dass es da schon auch Verschleiß- und Mängelerscheinungen geben kann.
Das gibt es bei jeder technischen Einrichtung.
Ja.
Aber richtig ist, dass die Vergütungen, die ja heute etwa bei 7 bis 8 Cent liegen, natürlich diese Maßnahmen schon beinhalten. Es gibt also keine Zuschläge für unerwartete Reparaturen in den Vergütungen. Insofern ist das bilanziert. Und lassen Sie mich noch eine Bemerkung auf Herrn
Ich würde gerne erst mal Frau Salzer noch mal zu Wort kommen lassen, weil sonst driften wir ein bisschen weg. Frau Salzer, hatten Sie noch einen Aspekt?
Ich habe noch einen weiteren Aspekt. Mich würde brennend interessieren, bei der Errichtung der Windkraftanlagen müssen Sie Rücklagen bilden für den Rückbau. Wenn es großen Anlagen werden bis zu 67 Pfahlfundamente eingetrieben in das Erdreich, die zu einer großen Verdichtung des Erdreiches führen, gehören diese Pfahlfundamente zum Rückbau dazu oder verbleiben die im runden Boden und bilden sie auch eine Steigerungsrückrate?
Gut, das klären wir, Frau Salzer. Und das
wenn die Firma Konkurs ist,
ja, das werden wir mit
dafür gerade.
Gut, das klären wir mit Herrn Albers und dann kann Herr Albers nochmal dazu Stellung nehmen. Wie ist das mit dem Rückbau der Pfahlfundamente?
Gerne. Ja, in der Tat ist es so, dass heute in den Baugenehmigungen bereits der Rückbau enthalten ist und dass Baugenehmigungen ausgereicht werden, wenn dieser Rückbau über eine Großbank abgesichert ist und vorgelegt werden kann. Der Rückbau erfolgt in Absprache mit den Landwirten und Grundstückseigentümern im vollständigen oberen Fundamentkörper. Aber Frau Salzer hat recht, dass dort, wo Tiefengründungen vorgenommen werden, das ist insbesondere im Marschenbereich der Rückbau bis 1,50 Meter Tiefe erfolgt. Allerdings muss man bedenken, dass ja auf etwa heute 20 Hektar eine Anlage steht oder zwei. Das ist also natürlich durchaus nur sehr punktuell.
Wir gehen jetzt tief in das Ingenieurswesen, habe ich das Gefühl, in das Marschland mit den Betonpfeilern, die in der Erde stecken. Ich würde gerne ein anderes Thema öffnen. Da hat uns nämlich geschrieben Herbert Schützig. Er schreibt, wir sind mit der Stromproduktion schon weit über dem Soll und haben keine Möglichkeit, den produzierten Windstrom weiterzugeben, da die Stromtrasse nicht da ist und in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht kommen wird. Also erstmal die Infrastruktur schaffen, schreibt er, bevor wir unsere schöne Heimat verspargelt wieder und Mensch und Tier darunter leiden müssen. Herr Frauenknecht, schreibt Herr Schützig in Ihrem Sinne?
Ja.
Das bedeutet, Sie sagen auch, es wird Strom produziert, der eigentlich nicht zum Verbraucher gebracht werden kann.
Der sogar verklappt wird im Ausland und dafür Geld von deutschen Stromverbrauchern gleich mitverschenkt. Mhm. Ein Wort noch zu den Stromtrassen. Die lösen das Problem auch nicht, was ich vorhin angerissen habe. Und nebenbei bemerkt, diese Stromtrassen werden zum größten Teil leer stehen. Das wäre sie so, wie wenn man eine 10-spurige Autobahn nach München baut, weil man sagt, ab und zu an Ferienwochenenden brauchen wir das. Und zwischendurch ist die Autobahn leer.
Bleiben wir mal bei dem Fakt, das Herr Schützig geschrieben hat. Herr Klepper, Sie sind der Energieexperte. Das macht doch eigentlich keinen Sinn. Man produziert Windstrom, aber hat laienhaft gesagt, kein Kabel, diesen Strom abzunehmen. Hätte man nicht erst die Kabel haben müssen und dann die Windmühlen?
Ja, das Problem hat die Politik geschaffen und damit muss sie jetzt auch fertig werden. Nur würde ich das auch nicht so dramatisch sehen. Natürlich müssen diese Trassen gebaut werden. Der schlichte Grund ist ja dafür, dass die Windstandorte im Norden so viel besser sind als im Süden. Sonst würde man ja sagen können, kann man auch die Windkraftanlagen in den Süden stellen. Also aus rein Effizienzgründen ist das schon sinnvoll, die Windkraftanlagen hier zu bauen. Mhm. Wir haben aber gleichzeitig eine andere Entwicklung. Es gibt ja eine rasante Entwicklung in der Speichertechnik. Es gibt also die Möglichkeit, auch einen großen Teil der Variabilität, die Herr Frauenknecht angesprochen hat und die er so als negativ sieht, einen großen Teil der Variabilität in der Zukunft aufzufangen. Das reduziert dann auch die Notwendigkeit, die Netze so stark auszubauen, um diese Unterschiede in dem Aufkommen einzuebnen.
Was glauben Sie denn, wann wird die Netzkapazität so sein, dass man den produzierten Windstrom wirklich gesamt ins Netz einspeisen kann?
Der Windstrom, der zurzeit produziert wird, wird bis auf wenige Ausnahmen ins Netz eingespeist. Es ist ja nicht so, dass der vergeudet wird. Es gibt ganz selten mal Situationen,
aber er kommt nicht beim Verbraucher an, der dafür
natürlich
zahlt.
Natürlich wird jeder Strom wird verbraucht. Herr Frauenknecht hat da auch ein bisschen einen Trick angewendet. Ich glaube, da muss man mal die Fakten richtig stellen. Er hat gesprochen von den EEG-Umlagen, wo große Mengen Geld, er sprach von 34 Milliarden, umverteilt werden. Das ist aber nicht so, dass das Geld ist, was an die Windkraft geht. Denn der größere Teil der EEG-Umlage geht nämlich in die Solaranlagen, weil die sehr viel teureren Strom produzieren und weil die Förderung von Solaranlagen, also Photovoltaikanlagen, sehr viel höher ist. Also da muss man auch ein bisschen fair und ehrlich sein, wenn man mit solchen Zahlen arbeitet und denen zuschreiben, die dann dafür verantwortlich sind.
Aber Sie würden doch dem zustimmen, das nochmal klarzumachen, die Windmühlen produzieren mehr Strom, als die Netze im Moment in den Süden transportieren können.
Oder Sie können nicht in den Süden transportieren, aber der Strom wird ja im Norden auch verbraucht.
Das heißt, Sie sagen, es geht kein Strom verloren?
Es gibt manchmal Situationen, an denen zu viel Strom produziert wird und dann müssen Anlagen stillgelegt werden, kurzfristig. Das passiert immer dann, wenn auf dem Strommarkt dann der Strompreis gegen Null geht oder manchmal sogar negativ wird, weil keine Nachfrage für den Strom mehr da ist. Mhm. Das sind aber Situationen, die wirklich nur recht selten auftreten. Das ist in der Presse auch ein bisschen hochgespielt worden, weil es eben alle paar Monate mal passiert.
Georg Krüger, er wohnt in Tönning. Tönning ist fast bei Eiderstedt. Er kennt die Windmühlen. Guten Abend, Herr Krüger.
Ja, allerdings. Schönen guten Abend. Ich wusste gar nicht, dass Sie eine Kabarett-Sendung haben. Muss ich jetzt mal einflechten. Herr Albers hat vorhin verkündet, dass wenn wir keine Windkraft haben, dass dann das Meer ansteigen wird und wir hier an der Küste absaufen. Das wird nicht stattfinden. Ich habe vor 3 Jahren ungefähr, hat Herr Professor von Storch vom Hydrographischen Institut in Hamburg hier einen Vortrag gehalten und der hat ganz entspannt gesagt, wir sollten mal in 15 Jahren, also dann wäre das 2030, sollten wir mal an die Pegel gucken, ob sich da überhaupt was getan hat, denn niemand weiß, woher dieses Wasser, mit dem wir absaufen sollen, herkommt.
Gut, soll. Herr Krüger,
das
lassen
ist
wir
aber nicht mein Thema,
genau.
Mein Thema ist im Grunde genommen Kosten. Es wird immer über billigen Windstrom geredet und es wird ganz höflich übersehen, dass erhebliche Immobilienverluste, also Wertverluste an Immobilien entstehen, entgegen dem, was unsere Landesregierung uns vor ein paar Wochen beschert hat, dass angeblich keine Immobilienpreise von irgendwelchen hingebauten Windkraftanlagen beeinflusst werden. Die haben da ein Gutachten von dem Berliner Verein machen lassen, der im Wesentlichen von den interessierten Windverbänden bezahlt wird. Und dieses Gutachten ist im Grunde genommen ein Witz. Sie sollten mal ihre Banken vor der Haustür hier in Schleswig-Holstein fragen, was die in der Beleihung von Grundstücken und Häusern sagen, wenn da Windkraftanlagen in der Nähe stehen.
Sind Sie betroffen, Herr Krüger?
Habe ich. Ich habe im Raum Wesselburen eine selbstgenutzte Immobilie gehabt und ich bin vor einigen Jahren einfach geflüchtet und habe einen mittelgroßen fünfstelligen Betrag in Schornstein schreiben können, aber ich kann damit leben, weil wir sind mit 4 Anlagen sind wir in unserer Gemeinde angefangen und als ich da weggegangen bin, waren sie im Umkreis von 6 Kilometern und das ist in der Marsch nicht viel, waren das von über 180 Anlagen. Und wo dann, wir hingucken, hat was geeiert am Horizont und daraus, wie gesagt, diese Kosten, die Alterssicherung von Leuten und so weiter und so fort und die Abzahlungsgeschichten von Häuslebauern und so weiter erheblich beeinflusst, das wird überhaupt nicht berücksichtigen und das dürften auch Milliarden sein.
Herr Krüger, es gibt eine Mail von Alfred Weritz aus Arendt-See und er schreibt, wer haftet letztendlich für Schäden, Vermögensschäden, Wertminderung der Grundstücke und er spricht auch von Gesundheitsschäden. Ich glaube, er spricht in ihrem Sinne, wenn es um die Wertminderung von Immobilien und Grundstücken geht. Herr Albers,
wie... Darf ich mal eben noch eins dazu sagen?
Ja.
Ich habe damals ich war Mitglied in Haus und Grund, also dem Haus- und Grundbesitzerverein hier in Schleswig-Holstein und die haben mir ganz fröhlich gesagt, gegen wen wollen Sie denn klagen? Mhm. Ob sie an die Betreiber oder an die Gemeinde oder an den Grundbesitzer oder was und so weiter geht. Ich kriege dann schon mal den zweiten Hustenanfall, wenn ich dann höre, dass die Länder Bayern und Hessen gegen VW klagen, weil sie Aktienverluste erlitten haben.
Gut, Sie vergleichen das jetzt mit einer Klage gegen VW. Bleiben wir mal bei den Bürgern, die Windmühlen ja in Kauf nehmen müssen, Herr Albers. Sie sind Präsident des Bundesverbandes Windenergie. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein wunderbares Reetdachhaus auf Eiderstedt und plötzlich stehen links und rechts Windmühlen. Was würden Sie tun?
Ich lebe in dieser Situation. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Und
wo steht Ihr Häuschen?
In der Nähe von Husum.
Ja.
Und dort drehen auch Windkraftanlagen. Und ich kann damit leben. Ich bin allerdings auch Beteiligter im Bürgerwindpark, der dort initiiert worden ist. Und insofern ist die Lage oft sehr viel positiver, wenn die Bürger tatsächlich auch die Möglichkeit haben, nicht nur auf die Windkraftanlagen zu schauen, sondern sich eben auch wirtschaftlich zu beteiligen. Das ist ein ganz wichtiger
Aspekt. Ganz langsam. Ich würde gerne erst mal wissen, hat Ihr Häuschen eine Wertminderung erfahren?
Ich habe mich nicht in den Verkauf begeben. Insofern kann ich das nicht beurteilen, ob es eine Wertminderung geben würde. Ich glaube aber, dass die Frage der Wertbeurteilung ja von sehr vielen Faktoren abhängig ist. Und auch Einzelbeispiele, bei denen festgestellt wird, man würde weniger erlösen wie vielleicht vor 10 Jahren oder 20 Jahren im Kauf der Immobilie, unterliegen ja ganz vielen Gesichtspunkten, nicht nur der Frage der Windenergie.
Ich frage noch mal,
aber richtig ist Infrastruktureingriffe, die wir gesellschaftlich vornehmen, seien es Wege, Straßenbauten, seien es auch im Städtebau Veränderungen. All diese Maßnahmen und auch die Energiewirtschaft haben Einfluss und müssen mit der Gesellschaft diskutiert werden. Viel schlimmer sind ja diejenigen betroffen, die heute in Nordrhein-Westfalen, in Brandenburg oder in Sachsen vom Abbau der Kohle betroffen sind, wo ganze Dörfer weggebaggert werden.
Lassen Sie uns bei der Windkraft bleiben. Und die Frage, die sich stellt, ist die Frage der Bürgerakzeptanz. Herr Klepper, Sie sind der Mann mit dem Überblick. Braucht es ein Zuspruch der Bürger, um Windkraft installieren zu können? Oder kann man das über die Bürger hinweg tun, rein rechtlich?
Also ich bin ja nun Volkswirt und nicht Jurist. Mhm. Ich kann Ihnen eine volkswirtschaftliche und eine politische Antwort dazu geben. Es gibt einen Konsens in der deutschen Gesellschaft für die Energiewende, für den Klimaschutz. Das ist in Umfragen bestätigt und es gibt eine politische Festlegung der Bundesregierung in internationalen Vereinbarungen, die fossilen Energieträger in starkem Maße zu reduzieren. Und alle, die jetzt gegen andere Formen der Energieerzeugung, ich will sie jetzt mal nicht in erneuerbare Energie nennen, andere Formen, nicht fossile Formen der Energieerzeugung ablehnen, die müssen dann erst mal sagen, wo die Energie dann herkommen soll.
Gut, Herr Frauenknecht, Sie wollen die Windmühlen wegnicken, sagen Stopp mit Windkraft. Wo soll die Energie dann herkommen?
Ach, da habe ich einen Artikel der Physiker der Universität Heidelberg vor einem Jahr gelesen, 2 DIN A4 Seiten.
Lesen Sie das jetzt nicht vor?
Nein, lese ich nicht vor. Ich sage nur einen Satz, um Ihre Frage zu beantworten. Aber den Titel will ich noch nennen, damit Herr Klepper weiß, wo er das findet. Findet eine Energiewende statt? Dort steht, wenn wir 8% unseres Kraftstoffverbrauchs einsparten, ist das ein Äquivalent zu der derzeit erzeugten Energie durch Windstromanlagen.
Das heißt, Sie verweisen auf andere Einsparmöglichkeiten?
Ja, es ist doch so, dass der Flugverkehr eine höhere CO2-Emission hat als die Stromerzeugung. Die Energiewende ist doch nur ein Wort dafür, dass ich so weiterlebe auf Kosten dieser Welt, ohne dass ich das überhaupt einschränken muss, indem ich ein Stück meines Geldes transferiere, aber ich muss nichts aber auch gar nichts ändern. Uns wird suggeriert, wir könnten weiter die Welt verbrauchen. Es gibt keine erneuerbare Energie. Es gibt auch keine Energiewende. Wir müssen unseren Umgang mit Energie grundsätzlich ändern. Und das bedeutet übrigens auch, dass wir Landschaft als Ressource sehen und dass wir Landschaft schützen, dass wir Arten schützen.
Ja, Herr Frauenknecht, wollen Sie denn jetzt den gesamten Energieverbrauch auf Null treiben, weil Sie keine Natur verbrauchen wollen, keine fossilen Energiequellen, keinen Wind, keine Sonnenenergie? Wo soll die Energie denn herkommen?
Ich will nicht weiter von Ihren Windrädern einen Strom erzeugt bekommen.
Ich habe Sie gefragt, woher Sie dann kommen soll.
Ich sage zunächst mal, dass ich Ihren Strom nicht will, weil er DDR-Bananenstrom ist. Mal ist er da, mal nicht. Und uns wird suggeriert, wir hätten immer die Bananen. Haben wir nicht. Jetzt können Sie mich fragen, wo wollen Sie denn die Bananen herbekommen? Ich sage Ihnen, wir müssen eine grundsätzliche Diskussion darüber führen, was Energiewende bedeutet. Und Ihre Windräder tragen dazu nichts, aber auch gar nichts bei. Und deshalb sind Sie ab sofort einzustellen. Ein weiterer Ausbau ist unverantwortlich,
gut,
auch aus sozialpolitischer Sicht.
Darf ich noch mal wie viele Bananen wir haben? Weil Herr Frauenknecht gerade eben ja vermutete, dass die 33% Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sozusagen nur gelegentlich da wären. Das ist schon der Durchschnittswert über das Jahr hinweg. Also es ist nicht ein Spitzenwert. Der liegt heute an sonnigen und windigen Tagen bereits weit über 80% des Stromverbrauchs.
Ich glaube, wir
in Deutschland,
haben,
Herr, das sei Herr nur Klepper, einmal Herr zur Summe Klepper, der
nennen,
Bananen genannt.
Herr Klepper, nennen Sie mir doch bitte einen Haushalt, der in Deutschland durch erneuerbare Energie ausschließlich versorgt wird. Und solange die große Firma, ich sage jetzt den Namen, weil es keine Schleichwerbung ist, das kann sich ja keiner ein Windrad hier kaufen, vielleicht Herr Albers, wenn die Firma Enercon, solange die Firma Enercon in Aurich, aus der Gegend komme ich ja und leide unter diesem Hype, wenn die Firma Enercon ihre Verwaltung und ihre Produktion nicht durch Windenergie steuern kann, so lange traue ich dieser Energieform nicht. Und die Zahlen können Sie mir noch und so nennen, dann sage ich Ihnen, die sogenannten erneuerbaren Energien tragen derzeit zu 1,2% des gesamten Energieverbrauchs dar. Und damit wollen Sie die Welt retten? Gut, machen Sie uns doch nichts vor.
Ich glaube, wir lassen jetzt die Fronten mal so stehen und jede Hörerin, jeder Hörer kann sich dann da wiederfinden, wo er sich wiederfinden möchte. Denn Ronny Niebach Herr Niebach, sagen Sie mir, wo Sie wohnen, das kann ich aussprechen.
Ja, Brandenburg, die Uckermark, ein ganz altes Dorf, Walmow. Und? Das Vorzeigedorf in der Uckermark, die meisten Kindergeburten, eigene Schule, Infrastruktur.
Und wie heißt das Dorf?
Zusammenleben.
Wie heißt das Dorf mit zweiten Namen? Wie heißt das Wort davor? Chamzo?
Walmow, Karmzo. Walmow ist jetzt eingemeindet.
Okay,
hieß gut. Vorher Walmow und jetzt zwei Dörfer zusammengelegt. Da heißt es dann Karmzo, Walmow. Aber das Dorf heißt Walmow, mehrmals Landessieger, schönstes Dorf in Brandenburg. Und ich bin selber Betroffener, bin hier vor 20 Jahren in die Uckermark gegangen, um der Stadt zu entfliehen und bin plötzlich im Albtraum aufgewacht, mitten in einer Industrielandschaft. Hunderte von Windkraftanlagen, des Nachts rot blinkende Lampen über den Horizont verteilt, Pylone ohne Ende und 800 Meter weg von uns 200 Meter Anlagen. Ich bin todsterbenskrank geworden. Ich habe diesen Infraschall nicht vertragen. Also das heißt für mich Schlaflosigkeit, ständiges Wummern und Brummen. Ich spreche jetzt nicht von dem Geräusch, das hier die Windflügel machen, sondern ein intensives, durch die Mauern gehendes Brummen, unerträglich. Ja, das ist wirklich eine furchtbare Angelegenheit, wie viel Natur hier zerstört wird. Unser größtes und kostbarstes Gut. Wenn man dann den Herrn von der Windkraft hört, wie soll Deutschland aussehen? Es ist ein Trauerspiel.
Herr Niebach, bleiben wir mal in Ihrem Dorf. Haben Sie irgendwelche Ideen, dass Sie Konsequenzen daraus ziehen?
Naja, man hat versucht, natürlich hat man, war ich auf den Gemeinderatssitzungen, man ist aber überall abgeblitzt. Ich war beim Verbraucherschutzministerium. Habe das vorgetragen. Dann wurden Messungen gemacht. Die Messungen wurden mir nicht ausgehändigt. Also es ist wirklich sehr kompliziert. Ich habe viele Jahre darauf verwendet, bin auch zum Beispiel Windkraftfeldgänger und untersuche dann die Anlagen nach geschredderten Vögeln. Ich habe einen Mäusebussard gefunden und zwei Fledermäuse mittlerweile auf der Anlage und hab so auch Kontakt zum Naturschutzbund erhalten, also Vogelschutzbund. Und wenn man sich die Listen durchliest, wie viele tausende Vögel hier, nur alleine die gefunden werden, geschreddert werden, ist es wirklich ein Drama.
Herr Niebach,
vor 20 Jahren kam ich hierher, da waren hier 20, 30 Paare Rotmilane. Heute haben wir keinen einzigen mehr.
Herr Niebach, das Gegenargument, ich nehme mal das Argument, was man am Stammtisch dann benutzt. Ja, aber Ronny, so ist Ihr Vorname, willst du denn ein Atomkraftwerk wieder haben?
Naja, ich meine, man muss ja wirklich sagen, dass diese Regierung, die etablierten Parteien ja wirklich auch eine miserable Politik machen im Großen und Ganzen. Russland zum Beispiel würde für 30-40% unserer Energieversorgung langfristig sorgen können. Dass man sich das hier verscherzt und hier solche Szenarien aufbaut, ist natürlich tragisch.
Das ist ein anderes Thema. Herr Albers, Sie sind der Präsident des Bundesverbandes Windenergie. Das ist sicherlich eines von mehreren Schicksalen, was Herr Niebach da beschreibt, die in der Nähe oder mitten in Windpark umzingelten Gebieten leben. Müssen wir das in Kauf nehmen?
Ja, wir haben ja in diesem gesellschaftlichen Abgleich, wie die Energiewende gestaltet wird, sehr, sehr viele Diskussionen geführt. Und die Landesregierung, die Bundesregierung tut es auch. Heute ist festzustellen, dass ja nicht etwa überall Windkraftanlagen gebaut werden können, sondern auf etwa 1,5% der Fläche in den norddeutschen Ländern ist überhaupt die Planung und der Bau von Windkraftanlagen zulässig. Auf entsprechend 98,5% der Flächen nicht. Also das ist sozusagen einer dieser Abgleiche. Was nicht das ist, ausschließt, dass es im Einzelfall...
Darf ich Sie mal unterbrechen? Ja. Diese Zahl ist natürlich sehr geschickt, aber sie sagt nichts über die Optik der Landschaft aus.
Nein, also die Einflüsse auf Landschaft gehen natürlich sozusagen über dieses Flächenmaß im Prinzip hinaus. Ich wollte nur erläutern, dass im Hinblick auf die Frage der Betroffenheit und auch im Hinblick auf die Frage von Abständen eben überhaupt nur in dieser Größenordnung sozusagen die konkrete räumliche Betroffenheit entsteht. Das Landschaftsbild ist darüber hinaus zu diskutieren. Mhm. Das ist gar keine Frage. Wir bemühen uns ja darin, dass wir größere, effizientere, per se auch leisere Anlagen einsetzen, um die Beeinträchtigung an dieser Stelle letztendlich zu reduzieren.
Ist das denn aus Ihrer Sicht vom Bundesverband Windenergie, wäre es sinnvoller, das wäre bundesweit geregelt und nicht Ländersache?
Ja, das mag man diskutieren. Es gibt ja sowohl bundespolitische Gestaltungen, aber eben im Hinblick auf die Genehmigungsverfahren und im Hinblick auf die räumliche Planung sind in der Tat nicht nur bei diesem Thema, sondern auch in anderen Themengebieten die Länder zuständig. Die Länder haben sicherlich auch eine hohe Kompetenz, weil sie ihre Bundesländer eben doch sehr genau und sehr gut kennen. Mhm. Insofern glaube ich, kommt es dort schon zu einem doch sehr fundierten Verfahren. Schleswig-Holstein hat die Planung ja mittlerweile sogar schon seit fast 2 Jahren unterbrochen, um eben diese Überplanung von Flächen noch einmal sehr gewissenhaft durchzuführen. Und im Hinblick, wenn ich das noch sagen darf, auf den Natur- und Vogelschutz, heute sind Umweltverbände wie der BUND oder der NABU umfangreich in den Genehmigungsverfahren beteiligt. Es wird in der Regel in sehr, sehr vielen Fällen heute in der Suche von auszuweisenden Flächen darauf Rücksicht genommen, ob Habitate, ornithologische Fragen betroffen sind. Dort werden keine Flächen ausgewiesen. Und im Hinblick auf die gerade eben angesprochenen Fledermäuse ist es eben so, dass wenn ein Fledermausbestand festgestellt wird, dafür ist übrigens der Antragsteller zuständig, hier neutrale Gutachter einzuschalten, die das zu beurteilen haben und das den Behörden direkt vorlegen, also nicht über den Antragsteller, sondern direkt vorlegen, dann werden die Anlagen eben dann, wenn Fledermäuse fliegen, in den Dämmerungsstunden morgens und abends sogar abgeschaltet.
Halbes, das heißt, wenn man Sie so sprechen hört, Sie haben alles richtig gemacht.
Nein, ich finde diesen auch kritischen Dialog, auch die Bemerkung, die wir heute hier in der Diskussion hören, wichtig. Es ist ein Themengebiet, das Einfluss übt in die Gesellschaft hinein. Und ich kann Ihnen sagen, dass diese Debatte, Debatten einen ganz wesentlichen Teil auch meiner Arbeit einnehmen, sowohl gegenüber der Politik als auch gegenüber gesellschaftlichen Gruppen. Und ich finde es vollkommen legitim, dass abgewogen wird, dass kritische Argumente auf den Tisch kommen und dass wir versuchen, einen Weg zu gehen, der auch von Rücksichtnahme geprägt ist. Aber am Ende steht dann tatsächlich, wie Herr Professor Klepper es gesagt hat, die Frage, wie können wir unsere Energieversorgung sichern in einer Gesellschaft, die so ist, wie sie ist. Mhm. Und wie können wir eben die Ziele zur CO2-Minderung, für die es gute Gründe gibt, die wir nicht bestreiten sollten, wie können wir sozusagen dieses Ziel erreichen? Und da hatte ich ja die Effizienz erwähnt.
Genau.
Eine der wichtigen Grundlagen.
Rainer Küper aus Hannover. Guten Abend, Herr Küper.
Guten Abend.
Sie haben das Wort.
Ich habe das Wort. Recht schönen Dank, ja. Das Wort richte ich an Herrn Albers, den Präsidenten des Bundesverbandes Windenergie. Er wurde zu Anfang gefragt zu dem Anteil, den er sich vorstellt zur Windenergie und sprach relativ schwammig von Prozenten.
Nein, er hat 33% genannt.
Ja, schwammig. Das ist ja keine vernünftige Angabe, mit der man was anfangen kann als Energietechniker. Er hat 33% genannt und 13% genannt. Wenn man das jetzt in Megawatt und in Megawattstunden umrechnen würde, was stellt sich Herr Albers vor für die Zukunft? Wie viele Megawatt möchte er gerne installiert haben? Was zum Beispiel in 15 Jahren, 2030, 2031?
Wollen wir die Frage gleich klären?
Und die Folgefrage gleich. Mhm. Und wie viele Megawattstunden oder Kilowattstunden, wie viele Milliarden Kilowattstunden stellt sich Herr Albers vor, die er 2031 mit Windenergie erzeugen möchte? Und die dritte Frage ist, wie viele Windenergieanlagen braucht er dazu?
Gut, jetzt haben wir aber eine Aufgabe. Herr Albers, haben Sie mitgeschrieben? Haben Sie schon drei Antworten, brauchen wir?
Ja, ich habe also mich bemüht, hier eine Zahl zu nennen für die Entwicklung. Ich finde die nicht schwammig, sondern sie ist ja sozusagen relativ konkret formuliert. Allerdings werden diese Angaben natürlich, wenn man weiter in die Ferne der Zukunft guckt, insofern etwas unklarer, als dass wir energiewirtschaftlich abwarten müssen, wie sich Kostenprozesse weiterentwickeln. Welche Kostendegression wird die Windenergie erzielen? Welche Kostendegression auf See und welche Kostendegression an Land? Welche Kostendegression erreicht die Photovoltaik, die heute übrigens in den jüngsten Ausschreibungsrunden mit 7 Cent abgeschlossen hat und damit nicht mehr teurer ist wie die Windenergie? Das muss man auch dieser Technologie mittlerweile anerkennen.
Können Sie Herrn Küper drei Zahlen nennen?
Wir müssen zum Beispiel bei der Zahl der Anlagen dann entscheiden, wollen wir eine Technologie, bei der wir zulassen, dass die Anlagen höher werden, also über 150 Meter Höhe, wie es bisher im Allgemeinen heute der Standard ist, auch in Richtung 200 oder über 200 Meter gehen, dann können wir die Anlagenzahl gleichzeitig reduzieren. Ich könnte also konkret beantworten, es ist machbar, die Zahl der Anlagen, ausgehend von den heute 27.000 Windkraftanlagen, mittelfristig nicht zu erhöhen, wenn wir moderne Technologien mit größeren Anlagen verwenden.
Norbert Thiel-Schumacher aus Giebolderhausen. Guten Abend, Herr Thiel-Schumacher.
Guten Abend in die Runde. Ich wollte nur dem Vertreter der Windkraft entgegenhalten, bereits heute, wenn man sein Grundstück oder sein Haus noch mehr Geld haben möchte von den Kreditgebern, Banken und so weiter, wird dort bereits nachgefragt, ob in der Nähe Windräder stehen oder geplant sind, weil dann die Bewertung der Grundstücke sehr viel niedriger angesetzt wird. Mhm. Also abzustreiten, das gäbe keinen Wertverlust, das ist absoluter Blödsinn. Ich wohne in Giebolderhausen und hier im südlichen Niedersachsen ist übrigens ein Kilometer entfernt geplant, mehrere, zum Teil wahrscheinlich bis 10 Windräder von 200 Meter plus oder 215 Meter ungefähr geplant. Das, so finde ich, kann man nicht bezeichnen als gute Lösung und man wurde auch, ich weiß nicht, ob er sich da auch wohlfühlen würde. Außerdem gibt es natürlich auch die gesundheitlichen Schäden, von denen man mit Infrarotschall und so weiter schon alles weiß.
Ja,
und das auch noch abzustreiten, ja, die Windräder wären leiser. Den Schall hört man ja nicht. Der liegt ja in dem Frequenzbereich, den der Mensch nicht hören kann. Aber der gefährlich ist.
Wir hatten vorhin einen Hörer,
das ist mein Beitrag dazu.
Vielen Dank, Herr Thiel Schumacher. Wir hatten einen Hörer, der hat darauf hingewiesen. Ich schaue mal auf die Uhr. Wir haben noch 7 Minuten bis 22 Uhr. Jörn Bormann aus Langenhorn. Guten Abend, Herr Bormann.
Hallo, guten Abend.
Ihre Meinung?
Das meinen meine nachfolgenden Ausführungen nicht falsch verstanden werden. Ich bin seit 1986 ein Windfan, aber kann dann nur sagen, dass Windenergie eine Sache ist, die zweischneidig ist. Man hat ja viele Argumente heute Abend gehört. Ich wollte nur sagen, man soll die Windanlagen im Umfang so beschränken oder was sie umweltverträglich sind, aber auch wirtschaftlich sind. Aber ich gehe davon aus, dass es Alternativen gibt, die heute Abend noch nicht erwähnt wurden. Und da ist mein Thema nämlich CO2-Reduzierung und das CO2-Füttern in Bioanlagen, um damit Algenbiomasse zu produzieren. Das kann man auf Land machen, das kann man in der See machen, aber umweltverträglich, macht keinen Schaden, aber es bringt obendrein noch das CO2 runter. Mhm. Und wie gesagt, Wind soll nach wie vor ein Thema sein, ganz klar, aber muss umweltverträglich. Und wenn man die ganzen Argumente hört, von wegen das Dorf wird verschandelt und. Also wie gesagt, ich kann es nur als Alternative aufzeigen. Ich bin nach wie vor ein Windfan, aber Alternativen gibt es auch dazu, die man auch unter diesen Umständen berücksichtigen muss.
Gut, eine Alternative will ich noch einführen, kurz vor Schluss der Sendung. Gernot Klepper, Sie sind der Energieexperte in der Runde. Welche Rolle kann Offshore übernehmen? Können wir so optimistisch sein, dass die Windmühlen aufs Meer kommen und wir können sogar Windmühlen auf dem Festland wieder wegreißen?
Wenn man sich die Ausbaupläne und die Ausbaunotwendigkeiten ansieht, wird das wahrscheinlich nicht möglich sein, zu sagen, wir bleiben an Land in einer unberührten Natur und auf der See draußen stehen die ganzen Anlagen. Wenn Sie sich ansehen, was heute in der Nordsee an Anlagen, an Flächen schon ausgewiesen und beantragt ist, da ist gar nicht mehr so viel Platz. Deutschland hat eben nicht so viel Küstenfläche außerhalb. In der Ostsee ist noch ein bisschen Platz. Aber ich will es nochmal wiederholen. Wenn man den Klimaschutz ernst nimmt und wenn man was für die zukünftigen Generationen tun will, indem man diesen internationalen Klimaschutz mit betreibt, dann muss man eben auch bestimmte Dinge in Kauf nehmen, die unvermeidlich sind. Mhm. Es gibt den Klimaschutz und die Energiewende gibt es nicht komplett für umsonst. Man muss das zugeben. Man muss sich aber dann auch überlegen, wie die betroffen sind davon, wie denen entsprechend geholfen werden kann, wie die unterstützt werden können. Das ist, glaube ich, im Augenblick nicht so sehr in der Debatte, aber das sollte man auch drüber reden.
Frage an alle drei. Ich fange mit Herrn Albers an. Er ist Präsident des Bundesverbandes Windenergie. Ich habe zu Beginn der Sendung gesagt, das ging in den 80er Jahren los. Haben sich die Fronten inzwischen von Windenergiebefürwortern und Gegnern verhärtet?
Ich glaube, das muss man feststellen. Die Zunahme des Umfangs der Nutzung der Windenergie spielt dabei eine Rolle. Die Frage der Umsetzung von Konzepten der Bürgerbeteiligung wird aus meiner Sicht immer wichtiger. Wir machen dazu übrigens die Entscheidung der Bundesregierung zur europäischen Ausschreibung große Sorgen, weil ich Beteiligungskonzepte auf dem Rückzug sehe durch politische Entscheidungen. Das spielt eine große Rolle. Insofern ist es umso wichtiger, dass beide Seiten im Dialog zusammenkommen, dass man Gespräche führt, dass Planung transparent stattfindet, auch die der Länder für die Ausweisung von Flächen.
Gut.
Die Bundesregierung muss weiterhin erklären, warum wir diesen Weg gehen und welchen Nutzen wir daraus haben, neben den Einschränkungen, die es dann auch gibt.
Herr Frauenknecht, ganz kurz zu Ihnen, Vernunftkraft Niedersachsen. Glauben Sie daran, dass es zu einer Diskussion kommen kann zwischen den Windkraftbauern und Ihnen oder sind die Fronten zerstört?
Diskussion kann es immer geben. Sind auch sinnvoll, nur im Augenblick werden sie ja von den Projektierern gegenüber den Bürgern überhaupt nicht geführt. Dazu gibt es zuhauf Beispiele, es wird einfach über die Köpfe der Bürger hinweg gebaut.
Gut, machen wir da einen Punkt. Gernot Klepper, Sie sind der Energieexperte. Was meinen Sie, geht das, ich habe das vorhin schon mal gefragt, glauben Sie auch, dass die Fronten verhärtet sind aufgrund der Tatsache, dass wir viele Windräder haben?
Ich bin ja nicht im Bau von Windanlagen beschäftigt, noch nicht in den Diskussionsprozessen drin. Was ich beobachte von außen ist natürlich, dass wir das Phänomen haben, dass die Menschen berechtigterweise sagen, in meiner Nachbarschaft möchte ich das nicht haben. Das ist aber das gleiche Problem, was wir früher auch hatten und das wir überall sehen finden. Niemand wollte neben einem Atomkraftwerk und neben einem Kohlekraftwerk sitzen und nun haben wir das Problem, dass niemand neben einer Windkraftanlage sein will. Das sind gesellschaftliche Prozesse, die muss man ausdiskutieren.
Und darüber haben wir heute Abend diskutiert in der Redezeit mit dem Titel Der Streit um die Windenergie. Ist der Ausbau denn eigentlich noch sinnvoll? Die Redaktion hatte Petra Lehnert. Morgen reden wir über ein Thema, was viele Familien betrifft, nämlich wenn ein Familienmitglied dement wird. Wir fragen, wenn die Demenz fortschreitet, wann kommen Angehörige an ihre Grenzen? Darüber reden wir morgen. Sie können wie immer ab 20.30 Uhr anrufen oder uns sofort schreiben, ndr.de/redezeit, zu dem Thema, wenn die Demenz fortschreitet. Ja, wann kommen Angehörige da an ihre Grenzen? Am Mikrofon heute Abend war Andreas Bormann. Wie immer einen schönen Abend und bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.